Ich bin kein Theologe und wenn ich dann ab und zu, das ist nicht so oft gefragt, wer, ob ich predigen will, dann habe ich immer einen großen Vorlauf und dann kann ich mit der ganzen Sache schwanger gehen und dann frage ich halt Gott, was willst du eigentlich, dass ich sagen will? Ich will ja nicht irgendwas, erzählen. Und dann ist es immer so, dass Gott ja, sagt über das, was wir beide gerade, also was mich gerade betrifft. Darum möchte ich auch sagen, predige immer zuallererst an mich. In Johannes 15, 19 und 20 sagt Jesus, wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Also für Jesus scheint die Sache glasklar. Weil sie ihn verfolgt haben, werden sie jeden seiner Nachfolger auch verfolgen und hassen. Ich habe mich gefragt, ja, spiegelt sich das in meinem Leben irgendwie wieder? Und Jesus ist überhaupt immer so eindeutig. Er sagt in Matthäus 10, 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Scheinbar gibt es Bedingungen und auch Kosten der Nachfolge, laut Jesus. Bei anderer Gelegenheit sagt Jesus, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Dass man sie glücklich preisen darf, wenn man um Jesu Willen beschimpft und verfolgt wird, davon berichten oftmals diejenigen, die das tatsächlich erlitten haben. Dazu später mehr. Lass uns vorher mal schauen, was Paulus zu dem Thema sagt. In 2. Timotheus 3, 10 bis 12 sagt er, aber du hast dich an das gehalten, was ich gelehrt habe, Timotheus, und hast dir die Art, wie ich lebe und meine Ziele zu eigen gemacht. An meinem Glauben, meiner Geduld und meiner Liebe hast du dir ebenso ein Beispiel genommen wie an meinem Durchhalten im Leiden. Du weißt, wie viel Verfolgung und Leid ich ertragen habe und wie ich in Antiochia, Ikonion und Lystra verfolgt wurde. Aber der Herr hat mich aus allem errettet. Jeder, sagt Paulus, jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Oder in Philipper 1, 29, denn ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn leiden. Also auch für Paulus ist Nachfolge ohne Verfolgung und Leid scheinbar überhaupt nicht denkbar. Im Gegenteil, er sagt, das ist ein Vorrecht und das ist Gnade. Frage, siehst du das auch so? Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu, Nachfolge ist Bindung an den leidenden Christus und darum ist Leiden für Christus nichts Befremdliches. Und das Gleiche sagt der andere Nachfolger Jesu, nämlich Petrus im 1. Petrus 4, 12, meine lieben Freunde, erschreckt nicht oder lasst euch nicht befremden über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr jetzt durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. Also überall auf der Welt und schon immer sind die Nachfolger Jesu diskriminiert worden, verleumdet worden, gedemütigt worden, verfolgt worden. Und seit dem Tod und der Auferstehung von Jesus haben sich Männer und Frauen zu ihm bekannt. Und viele von ihnen haben für ihr Glaubenszeugnis teuer bezahlen müssen. Sie wurden verhaftet, verhört, gequält, gefoltert und oftmals getötet. Und ich frage mich, ob den Jüngern klar war, was es bedeutet, als Jesus zu ihnen gesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein. Ich habe mir sagen lassen, da steht im Griechischen das Wort Martyr. Und von der Öffentlichkeit wird es kaum wahrgenommen, aber gerade heute, jetzt in dem Moment, werden Christen in vielen Regionen der Erde diskriminiert und hart verfolgt. Ich habe mal von 200 Millionen gelesen, weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe mich gefragt, wann hat denn das eigentlich alles begonnen? Und ich glaube, das hat schon begonnen unmittelbar nach dem Sündenfall. Weil in 1. Mose 3,15 sagt Gott zu Satan, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir, Satan, und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Und das war schon die erste Ankündigung auf den Retter, auf Jesus und was es ihm kosten wird. Also deine und meine Erlösung war nur möglich durch das Leid des Retters. Und ich denke, da liegt die eigentliche Ursache für die Christenverfolgung, nämlich in der Auseinandersetzung zwischen Satan und Gott. Und da liegt auch der Grund der Feindschaft zwischen Satan und den Kindern Gottes. Das ist eine Art, ja, Sippenhaft. Und es war schon im Alten Testament so, dass alle treuen Diener Gottes verfolgt wurden. Also der Mose, den haben sie mit Steinigung bedroht. David ist durch Saul verfolgt worden. Isabel hat den Elia verfolgt. Daniels Freunde wurden in den Feuerofen geworfen und er selber in die Löwengrube. Und was war überhaupt mit den Propheten? Stephanus gibt die Antwort in der Apostelgeschichte 7,52, kurz vor seiner Steinigung. Er sagt, nennt mir nur einen einzigen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben. Sie gingen sogar so weit, diejenigen umzubringen, die das Kommen des Gerechten prophezeiten, den ihr nun verraten und ermordet habt. Ich bin überzeugt, die Macht der Finsternis kämpft immer gegen die Diener Gottes beziehungsweise gegen die Nachfolger Jesu. Auch heute, auch in Bayern, auch in Ingolstadt und auch hier in dieser Gemeinde. Frage ist uns bewusst, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen? Das müssen wir wissen, dass wir uns in einem Krieg befinden, weil vor dem Hintergrund müssen wir dann auch die Geschehnisse begreifen, sonst werden wir die Menschen hassen und nicht lieben können. Die Menschen, die uns verspotten, ablehnen, verleugnen, verraten, einsperren, quälen oder vielleicht sogar töten. Und wenn du ein Kind Gottes geworden bist in einer Entscheidung, wenn du dich bekehrt hast und von neuem geboren bist, dann wirst du auch von Satan gehasst werden. Und wenn er dich nicht umbringen kann, dann will er dich zumindest unschädlich machen. Das heißt, verhindern, dass durch dich Reich Gottes gebaut wird, dass durch dich Menschen zu Jesus finden und dadurch errettet werden. Und er bedient sich dazu unterschiedlicher Methoden. Eine davon ist diese klassische Verfolgung, also mit Gefängnis, Folter, Märtyrertod oder auch die etwas abgeschwächte Form wie Diskriminierung, Verleumdung, Verspottung, Benachteiligungen und so weiter. Oder ganz raffiniert, und so ist er bei uns in der westlichen Welt lange Zeit vorgegangen, nämlich die Christen in Sicherheit wiegen. Freundschaft mit der Welt und ihren Lüsten schließen lassen, sie einschläfern, sie lauwarm werden lassen. Und dann sind sie ihm und seinen Plänen nicht mehr gefährlich. Ein Bruder aus der Verfolgung hat einmal gesagt, Christen sind dann in allerhöchster Gefahr, wenn sie nicht verfolgt werden. Allerdings bin ich mir sicher, dass sich die geistliche Atmosphäre gerade ziemlich rasant verändert. So eine Art geistlicher Wind of Change weht durch unser Land. Ich bin überzeugt, dass auch wir Christen hier in der westlichen Welt bzw. in Deutschland zunehmend unter Druck geraten werden. Vielleicht nicht sofort mit Gefängnis und Folter, aber mit gesellschaftlichem und staatlichem Druck, wenn wir uns kompromisslos zu den Aussagen der Bibel stellen. Ich denke nur zum Beispiel an zunehmend negative Berichterstattung über evangelikale Christen als sogenannte Fundamentalisten. Und es leben auch immer mehr Menschen unter uns, die dem Islam anhängen und die Worte des Propheten wirklich ernst nehmen. Und da die Suren im Koran nicht chronologisch geordnet sind, sind die zeitlich späteren die entscheidenden. Es ist immer entscheidend, was ich später sage, was ich schon früher mal alles gesagt habe, das was ich zuletzt sage, das ist wichtig. Und wenn du dir diese Verse durchliest, da bleibt einmal, falls Jesus nicht vorher wiederkommt oder der Antichrist die Macht übernimmt, kein Raum mehr für ein tolerantes Nebeneinander, sondern dann müssen wir uns eventuell entscheiden, unterwerfe ich mich dem Islam oder nicht und mit allen daraus folgenden Konsequenzen. Oder nehmen wir mal an, du warst tatsächlich dann davon überzeugt, dass Gott die Menschen als Mann und als Frau geschaffen hat und dass er nur für diese Konstellation die Ehe vorgesehen hat. Und vielleicht, nur mal angenommen, du äußerst dich in diesem Sinne in der Öffentlichkeit, nennst vielleicht Dinge Sünde, die die Bibel als Sünde bezeichnet. Und nehmen wir nur mal an, du positionierst dich dadurch auch ganz klar gegen den Gender-Zeitgeist, dann läufst du Gefahr, hier in Deutschland wegen Volksverhetzung vor Gericht angeklagt zu werden und eventuell verurteilt zu werden. Und jetzt habe ich da ganz fett hingeschrieben, ganz, ganz wichtig dabei ist, wir sind von Jesus aufgerufen, diese Menschen mit seiner Liebe zu lieben. Und genau das können wir von unseren verfolgten und bedrängten Geschwistern lernen. Es ist scheinbar durch den Christus in uns möglich. Frage, sind du und ich heute auf solche Dinge vorbereitet? Würden wir uns auch unter zunehmendem Druck zu Jesus und der Botschaft der Bibel bekennen? Sind wir bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Ausgrenzung, üble Nachrede, Spott, Hass, Gerichtsverfahren? Wir müssen diesen geistlichen Kampf annehmen gegen alles, was dem Wort Gottes widerspricht. Und dieser Kampf gehört zu einem Leben als Christ ganz natürlich dazu. Wir kennen im Namen Jesu und aus seiner Kraft widerstehen und dürfen immer aufsehen zu ihm, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ob körperliche Verfolgung oder wie bei uns geistliche Verfolgung bzw. Verführung, dahinter steht immer der gleiche, nämlich Satan. Und wir stehen immer vor der gleichen Entscheidung. Suche ich mich, mein Fleisch, mein Vergnügen, meine Freiheit, suche ich den einfachen Weg oder nehme ich den Kampf auf? Und dazu braucht es eine genauso entschlossene Entscheidung wie bei unseren verfolgten Geschwistern. Auch die Entscheidung, ich stehe zu Jesus und seiner Wahrheit, koste es, was es wolle. Ob ich lebe oder dafür leide oder sogar sterbe. Richard Wurmbrand war ein rumänisch-lutherischer Pfarrer mit jüdischem Hintergrund, 1909 in Bukarest geboren, 2001 verstorben. Er war auch der Gründer der Hilfsaktion Märtyrerkirche, die sich für verfolgte Christen einsetzt. Richard Wurmbrand war schon mehrere Jahre unter körperlicher Folter, unter Drogen gesetzt, mit Schlafentzug gequält, eine Gehirnwäsche hatte stattgefunden. Und dann hat Satan ganz plötzlich die Taktik gewechselt, und zwar durch die Versuchung. Ein Geheimdienstoffizier hat zu ihm gesagt, ich zitiere, wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Du bist ganz anders wie die Bischöfe, die wir haben. So einen wie dich braucht man. Schau, du könntest Bischof von Rumänien werden. Du kannst deinen Glauben behalten. Du musst nur mit uns kooperieren. Dann käme deine Frau wieder aus dem Gefängnis raus und dein Sohn hätte wieder einen Vater. Wurmbrand hat zu dieser Zeit seinen Sohn und seine Frau seit Jahren nicht mehr gesehen. Und er hat sich Bedenkzeit erbeten. Das hat an ihm genagt. Könnt ihr euch das vorstellen? Er hat gesagt, das war der schwerste Kampf in meiner Gefängniszeit. Nicht die Folter, nicht die Isolation, sondern diese Versuchung, jetzt meinem Fleisch nachzugeben, dieser Verführung zur Sünde nachzugeben. Er schreibt, meine Seele glich einem Schiff, das von einer Seite auf die andere geworfen wurde. Ich habe mich gefragt, wie steht es denn da bei mir? Ist mein altes Ich, ist mein Ego tatsächlich tot, wie es in Römer 6,3 heißt? Oder wisst ihr nicht, dass ihr mit Jesus Christus gestorben seid, als ihr auf seinen Namen getauft wurdet? Ich frage mich, wer regiert wirklich in meinem Leben? Ist es Jesus oder ist mein Fleisch? Und Jesus ist wieder mal ganz klar, er sagt in Markus 8,35, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Und das steht genauso in Matthäus 10, in Matthäus 16, in Lukas 9 und in Johannes 12. Ich frage mich, habe ich mein Leben tatsächlich verloren, um das ewige Leben zu gewinnen, wie Jesus sagt? Paulus sagt dazu in Galater 5,24, diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Und es gibt einen bewährten Schnelltest von Jesus selber, wo wir erkennen können, wer wirklich auf dem Thron unseres Herzens sitzt. Jesus sagt in Lukas 6,45, wovon das Herz voll ist, redet der Mund. Über was mache ich mir Gedanken und in der Folge, über was rede ich? Corona, ich will endlich mein altes Leben zurück, das mit der Maske nervt mich schon langsam, ich will wieder ganz normal in Urlaub fliegen, ich will im Biergarten, ich will in Lokale ohne Test, ohne alles, das, oder über was denke ich so noch? Über das Wohlergehen meiner Familie, über meine Gesundheit, meine finanziellen Sicherheiten, mein Job, mein Haus, mein Auto, mein FC Bayern München. Und letztendlich entscheidet sich da alles an der Frage, was ist mir Jesus wert? Wo ich mich mit ihm solidarisch mache, ihm nachfolgen und ihm das Kreuz nachtragen? Und nicht, ich sage es jetzt mal ganz krass und überspitzt, als Urlaubsprospekt oder die Speiskarten aus dem Biergarten. Und das heißt doch nicht, dass ich nicht einmal in den Urlaub fahren kann oder dass ich gut essen darf. Aber es geht ja darum, dass die Prioritäten stimmen müssen. Und lasst es uns wegen Christus tun, wegen ihm aus Liebe zu ihm. Und das ist der Grund, dass unsere Geschwister in vielen Teilen der Welt bereit sind zum Leiden, auch zum körperlichen Leiden, um Jesu Willen. Und das nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Sie sind erfüllt von der Liebe Jesu, die sie dann auch weitergeben können und auch an ihre Peiniger. Also ich glaube, es ist wichtig für uns, Buße zu tun, umzukehren zur ersten Liebe, das Wort Gottes wieder ganz neu schätzen lernen, die Prioritäten in unserem Leben neu ordnen und dazu Entscheidungen treffen. Lass uns ganz neu bedenken, warum wir überhaupt noch auf dieser Erde sind und was unser Auftrag dabei ist. Und lassen wir uns doch vom Geist Gottes auch fragen, wer ist denn der Herr über dein Geld? Wer bestimmt über deine Zeit? Wer bestimmt über deinen Aufenthaltsort? Bist du ein Zeuge Jesu? Bezeugst du Jesus in deinem Leben oder wissen nicht einmal deine Arbeitskollegen oder Klassenkameraden, dass du Christ bist? Kannst du überhaupt Menschen zu Jesus führen? Das heißt, das Evangelium ganz einfach erklären. Und bist du jederzeit und überall bereit, Rechenschaft über dein Glauben abzulegen? Und ich habe mich gefragt, ist Jesus zu kennen und ihm zu dienen wirklich das Höchste meines Lebens, wie ich ihn schon oft gesungen habe? Und ganz wichtig ist, bist du bereit, deine Feinde zu lieben? Römer 12 heißt, segnet eure Verfolger, segnet sie, verflucht sie nicht. Und später rächt euch nicht selber, liebe Brüder, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes, denn in der Schrift steht, mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Und jener Richard Wurmbrand hatte zu diesen Bibelstellen ein, wie ich finde, wunderschönes Bild gefunden. Er hat gesagt, wenn du eine Blume mit Füßen trittst, belohnt sie dich mit ihrem Duft. Und er schreibt, in gleicher Weise belohnten Christen ihre Folterer mit Liebe. Auf diese Weise brachten viele unsere Kerkermeister zu Christus. Ja, ich habe die Predigt überschrieben, bist du schon all in gegangen? Wie ein Pokerspieler all in geht, alles auf eine Karte setzt. Jesus hat es gemacht, er hat sich vollkommen hingegeben, um deinet und um meinetwillen. Ich frage, gibst du dich aus Liebe zu Jesus auch vollkommen hin? Um seinetwillen und um der Menschen um dich herum willen? Dazu nur eine Begebenheit aus Richard Wurmbrands Haftzeit unter den Kommunisten. Er schreibt, aus all den Prügeleien, Folterungen und Metzeleien stieg uns eine tiefe Erkenntnis auf, nämlich, dass der Geist Herr über den Körper ist. Sehr oft, wenn wir gefoltert wurden, fühlten wir wohl die Folter, aber doch wie im Abstand von uns und weit entfernt von unserem Geist, der in die Herrlichkeit Christi und seine lebendige Gegenwart aufgenommen war. Als sie uns wöchentlich nur noch eine Scheibe Brot und täglich eine schmutzige Suppe gaben, beschlossen wir, selbst davon noch gewissenhaft den Zehnten zu geben. Jede zehnte Woche gaben wir die Scheibe Brot schwächeren Brüdern als unseren Zehnten an den Herrn. Wurmbrand schreibt, einer der inhaftierten Christen war zum Tode verurteilt. Bevor er hingerichtet wurde, durfte er noch einmal seine Frau sehen. Seine letzten Worte an seine Frau waren, sei gewiss, dass ich in den Tod gehe und dennoch diejenigen liebe, die mich töten. Sie wissen nicht, was sie tun. Und meine letzte Bitte an dich ist, sie auch zu lieben. Behalte keine Bitterkeit in deinem Herzen, weil sie den töten, den du liebst. Wir sehen uns im Himmel wieder. Diese Worte hinterließen einen tiefen Eindruck bei dem Offizier der Geheimpolizei, der bei der Unterhaltung zwischen den beiden zugegen war. Und mir, schreibt Wurmbrand, später die Geschichte im Gefängnis erzählt hat, in das er eingeliefert war, weil er ein Christ geworden war. Und ganz zum Schluss, ich denke, wir haben Verantwortung für unsere verfolgten Geschwister. 1. Korinther 12 steht, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Durch Open Doors kann man einiges erfahren. Unsere verfolgten und inhaftierten Geschwister, die wünschen sich als allererst, dass wir für sie beten. dann, wenn es möglich ist, sie zu besuchen oder Open Doors bietet an, ihnen zu schreiben und nicht zu vergessen, sie auch finanziell zu unterstützen. Manchmal geht es um eine Vertretung durch einen Anwalt und viele Familien haben ihre Ernährer verloren. Und die Umstände, die verändern sich manchmal über Nacht. Als ich mir vor gut 3 Jahren die Bilder aus Asien angeschaut habe, wo Menschen mit Masken durch die Städte laufen, habe ich mir gedacht, also so zum Leben, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und jetzt, plötzlich, wie über Nacht, nochmal Jesus sagt, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Jakobus sagt, seid aber Täter des Wortes, nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Und ich wünsche mir für mich, ich wünsche mir für uns, dass das nachhalt. Ich weiß, wie es ist, man geht raus, man geht ins Foyer, man trinkt Kaffee, man unterhält sich und der Teufel nimmt alles wieder weg. Vielleicht darf ich jetzt noch kurz, können wir noch kurz Ruhe haben, dann kann man ja Gott darauf antworten, wenn er uns angesprochen hat und so seine wird es dann beenden.
Ja, Gott im Himmel, Vater, der du alles erschaffen hast, der du alles gut gemacht hast. Du hast zugelassen, dass auch der Satan in die Welt kam und du lässt uns aber nicht alleine damit. Ich danke dir von Herzen, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass wir mit aller Last zu dir kommen dürfen und ich bitte dich, erinnere uns immer wieder daran, dass wir wirklich zu dir halten, dass wir unseren Part tun und uns nicht von dir entfernen. Danke, dass du uns damit auch nicht alleine lässt und uns nicht einfach ziehen lässt, aber bitte hilf du uns wirklich, unseren Part zu tun und an dir dran zu bleiben. Uns nicht überlisten zu lassen mit allem, was um uns rum wichtiger und ja, bedeutender scheint. Ja, lass du die Worte von Robbie in uns nachgrilligen. Hilf du uns wirklich, als Christen in der Welt zu stehen, dich zu bezeugen und nicht ja, zu sehr uns anzupassen an den Weltlauf. Ich bitte dich um deinen Segen für die kommende Woche. Du bist bei jedem von uns und du weißt, was ansteht. Danke, dass dein Segen weit reicht. Ja, segne du unsere Gespräche, segne du unser Zusammensein. Und danke, dass wir uns auch wieder einfacher begegnen können als noch vor einigen Wochen und Monaten. Amen.